Recruitment on the Road. Der Staffing-Podcast von ABSCO Deutschland.
Herzlich willkommen zur neuen Folge von Recruitment on the Road, dem Podcast von ABSCO Deutschland, in dem ich dir die spannendsten Persönlichkeiten in der Recruitment-Industrie vorstelle. Heute spreche ich mit Oliver Krämer und es wird international. Steig ein, lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Oliver ist Gründer und CEO von K-Recruiting, einer Staffing-Firma, die sich auf freiberufliche Projektbesetzung im Life Science spezialisiert hat. Oliver Krämer ist ein Top-Vertriebler und sehr international geprägt. Oliver hat in Köln ein Diplom in Medienökonomie abgeschlossen und ist 2009 bei Hays gestartet. Ein Fun Fact ist, dass er bei mir, ich war schon 3 Jahre im Unternehmen zu der Zeit, seine ersten Probeakquise-Calls gemacht hat. Und mir war damals schon klar, das wird ein ganz großer. Deine vertriebliche Stärke hat mich damals schon echt überzeugt. In knapp 5 Jahren ist er bei Hays zum Abteilungsleiter avanciert. Aber dann hat er seine Zukunft nicht mehr im Konzern gesehen, sondern hat den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt. Seitdem geht es für ihn von Erfolg zu Erfolg. Und als eine der wenigen deutschen Staffing-Firmen oder Inhaber von einer deutschen Staffing-Firma hat er erfolgreich international skaliert. Neben einer erfolgreichen Unternehmung in der Schweiz hat er den Sprung über den Teich nach Amerika gewagt. Und da ist der Hardcore-Kapitalismus und für einen Deutschen ist das eine respektable Leistung, möchte ich mal sagen. Ich glaube nicht, dass es viele gibt, die sich Ähnliches trauen. Sein internationales Spirit war sicherlich auch ein Grund für die Expansion nach USA und diesen Spirit, den möchte ich heute ein bisschen auf den Zahn fühlen in dem Podcast. Wie schon gesagt, Oliver ist ein Top-Vertriebler und ich möchte mit dir, lieber Hörer, erfahren, was ihn motiviert und antreibt. Ja? Seit 3 Jahren ist Oliver Mitglied bei ABSCO, ja, mit K-Recruiting. Danke nochmal für das Vertrauen an der Stelle. Seine Erfahrung davor war nicht ganz so toll, aber ich habe es dann in einem Gespräch in seinem Büro drehen können. Und seitdem hat er uns sehr gut unterstützt mit unterschiedlichen Aktionen, zum Beispiel im Bereich ID&I. Und da bin ich dir sehr dankbar. Ich treffe Oliver häufig und wir haben immer sehr kurzweilige Gespräche. Deswegen bin ich mir sicher, dass es heute sehr spannend wird. Oliver, ich freue mich, dass du bei mir zu Gast bist bei Recruitment on the Road. Herzlich willkommen.
Ja, vielen lieben Dank, André. Das sind echt warme Worte. Ja. Freue mich, hier zu sein.
Schön, dass du da bist. Dann lass uns doch gleich mal einsteigen, Oliver. Erzähl mir mal ein bisschen von deiner Ausbildung, Medienökonomie, Köln. Köln ist ja das Mekka, eins der 2 Mekka, oder? Im deutschen Film und Fernsehen.
Ja, ist richtig.
Warum hast du das gemacht? Wie bist du da hingekommen? Und wie kam dann der Sprung ins Staffing?
Ja, richtig. Ich bin in Köln geboren und aufgewachsen und wollte nach dem Abitur irgendwas mit BWL machen. Wusste aber nicht genau so was, wie so ganz viele junge Menschen nach dem Abitur. Und dann gab es einen neuen Studiengang, Medienwirtschaft, und habe mich dort eingeschrieben und habe das letztendlich gut durchgezogen und bin dann letztendlich durch Zufall, das war so die Überschrift, wie so viele damals, 2009, in die Personaldienstleistung gerutscht. So eine ganz lustige Geschichte. Ich habe damals in München gelebt und habe einen Familienbesuch geplant gehabt und bin mit dem Zug nach Köln gefahren. Und wer Köln bzw. die Deutsche Bahn kennt, weiß, dass hin und wieder mal ein Ausfall bei der Deutschen Bahn ist.
Jetzt sag nicht, du bist in Mannheim gestrandet.
Nee, nicht in Mannheim, aber eine Station vor Köln Hauptbahnhof und das war Köln Messe, Deutz.
Ja.
Und bin da ausgestiegen und habe gesehen, dass da aktuell gerade eine Karrieremesse ist und bin habe gesagt, okay, ich habe noch ein bisschen Zeit, hatte keinen direkten Anschlusstermin und bin drüber gegangen und bin da zufällig mit Hays in Kontakt gekommen. Hatte danach ein Telefoninterview und wurde nach Mannheim in die Zentrale damals eingeladen. Habe damals 2 Gesprächspartner gehabt. Einer war Alexander Heiser, der jetzige CEO von Hays in der Dachregion. Genau. Ja. Und habe nach dem Gespräch direkt eine Zusage bekommen und bin dann ein paar Monate später, im September 2009, als Key Account Manager bei Hays für Pharma Contracting gestartet.
In Mannheim.
In Mannheim für die ersten 4 Monate zur Einarbeitung und das Ziel bzw. die Aufgabe, den Standort in München aufzubauen, weil ich war der Erste, der dort war. Und das ist mir ziemlich gut gelungen. War ja knapp 5 Jahre da, hast du ja erzählt. 4 3/4 Jahre. Und ja, so bin ich in die Recruitment-Industrie
gelandet. Kannst du dich an dem VTC-Call noch erinnern?
Mit dir, ja, klar. Also sehr gut. Ich erinnere mich daran, dass du mir auch ein sehr positives Feedback gegeben hast.
Ja.
Und dass du überrascht warst, dass so ein Rookie wie ich damals, du hast mir schon challenging Fragen gestellt, aber Vertrieb liegt mir im Blut, beziehungsweise fällt mir relativ leicht, mich auf gegenüber Fremde einzustellen und letztendlich Vertrauen auch aufzubauen, beziehungsweise ich kann sehr gut zuhören und verstehen. Und ich glaube, und auch habe so eine Problemlösungsdenke, bin Dienstleister, ich verstehe gut, was andere Menschen auch zwischen den Zeilen sagen. Mhm. Oder auch nicht sagen und finde dann letztendlich eine gute Lösung.
Das habe ich damals schon so gesehen und gemerkt gehabt. Ja. Du warst mir da, glaube ich, schon im Vertrieblichen als Rookie schon fast gewachsen. Also hat mich damals imponiert und ja, hast einen guten Weg gemacht. Erzähl mal über deine Karriere im Staffing. Was war so das High und das Downlight? Was würdest du sagen, was ist da rausgestochen nach oben und nach unten?
Genau, also es ist zwei Bereiche. Einmal die Corporate-Welt bei Hays. Ich war ja 4 3/4 Jahre bei Hays.
War das Downlight?
Nee, da gab es auch auch ein Down, aber auch ein Highlight. Also ja. Ich habe natürlich dort das Geschäft gelernt, war aber dann auch der erfolgreichste Vertriebler bei Hays World Ever. World Ever hat man mir damals gesagt.
Wie viel Budget hast du da geschossen?
Ich habe über 2,7 Millionen Euro Netflix selbst geschossen, habe zusätzlich ein Team aufgebaut, beziehungsweise dann nochmal eine Abteilung.
Waren das 75 Runrate oder was war das? Wie viele Runner hast du da gehabt?
Ich hatte 92 Runner. Ja. Ich hatte in der Höchstspitze über 360.000 Runrate.
Hammer.
Wie viele
MCRs hast du da gehabt?
2.
Okay. Das ist krass. Top-Performer auf jeden Fall.
Genau, also das war sicherlich das Highlight. Ich habe da das Geschäft gut gelernt. Ich habe aber auch immer dort mal mindestens 6 Tage die Woche gearbeitet. Ich war super dankbar, dass ich etwas gefunden habe, was ich sehr gerne mache, wo ich eine Chance habe, auch mein eigenes Leben zum Positiven zu verändern.
Ja.
Und habe halt den Job absolut in den Fokus gestellt. Ich habe halt wirklich dort auch 12, 14 Stunden am Tag oft gearbeitet.
Haben wir alle gemacht.
Genau, es waren auch andere Zeiten, ne, ja. André? Und war einfach happy, dass ich etwas gefunden habe, was ich sehr gerne und sehr gut auch dann anscheinend mache. So ist Downside sicherlich, dass man trotz Top-Performance, zumindest war das in meiner Welt, in meiner Wahrnehmung damals so,
ja,
nicht so wirklich auf mich eingegangen ist, beziehungsweise dass man Lösungen gefunden hat. Ich bin immer mit Lösungsvorschlägen gekommen, nicht nur für mich selbst, sondern auch fürs Team oder wie wir das Geschäft weiterentwickeln können. Aber so in einem Konzern habe ich sicherlich dann mal auch festgestellt und gelernt, dass es kein Schnellboot ist und zum anderen, dass man halt auch sich anpassen muss, beziehungsweise Dinge einfach auch mal hinnehmen muss, so wie sie sind. Und das ist mir schwer gefallen damals.
An was ist es denn gekrankt? Was waren die 2, 3 Punkte, wo ihr Reibungsflächen hatte?
Ja, also wie so oft, also Top-Gründe sind natürlich oft also für mich, ich sag jetzt mal ganz allgemein, also ich wollte immer in meinem Leben Menschen um mich herum haben, die wirklich eine hohe Erfolgsorientierung in sich tragen, die wirklich eine Passion für das haben, was sie haben.
Ja.
Ich hatte keine Lust, meine Lebenszeit mit Menschen zu verbringen, denen der vertriebliche Erfolg oder der berufliche Erfolg nicht so wichtig war. Ich habe ja für das wirklich auch gebrannt.
Ja.
Und tue ich ja immer noch für den Job und für die Industrie. Und da waren mir einfach zu wenig Menschen links und rechts, die den ähnlichen Spirit haben.
Ja, gingst du dann ums Internal Hiring primär?
Unter anderem, ja, sind viele, viele Punkte. Ich will gar nicht mehr so viel nach hinten schauen, sondern der Blick geht immer nach vorne.
Ich finde es spannend. Da müssen wir ein bisschen tiefer bohren.
Ja, verstehe ich, dass du das gerne machen möchtest, aber es hat auch was mit Respekt mit anderen Klar. Menschen gegenüber zu tun.
Ja.
Und ich bin sehr dankbar für die Zeit, die ich dort hatte.
Ich auch.
Und ich bin offenen Visiers gegangen. Das ist mir Ehrlichkeit, ist mein persönlicher Topwert. Auch damals hingegangen und habe gesagt, ich gehe raus, aus welchen Gründen und was ich machen werde. Und habe mich immer an das gehalten, was auch vertraglich vereinbart war. Mir war es wichtig, nie angreifbar zu sein und lügen mag ich einfach nicht. Sondern habe jetzt keinen großen Kontakt mehr mit Hays, aber ja, also das Leben entwickelt sich auch weiter. Und wie gesagt, das waren so Up und Down. Und für das eigene Unternehmen, was ich ja dann im Juli 2014, wo ich mit dem Unternehmen live gegangen bin, jetzt gerade knapp 10 Jahre, ja, jetzt November 24, sagen wir jetzt ja, Oktober, 10 Jahre im Juli vollendet. Ja, erstmal so 10 Jahre mit einem Unternehmen zu schaffen und auch zu wachsen, da bin ich natürlich total stolz drauf.
Kann es auch sein.
Dankeschön. Ich weiß aber auch, dass ich das nicht alleine geschafft habe, sondern es auch immer davon abhängt, mit welchem Menschen man zusammen ist. All about timing. Und ja, sicherlich waren auch die letzten Jahre, 2 Jahre auch herausfordernd aus verschiedenen Gründen. Vielleicht kommen wir da nachher noch drauf zu sprechen.
Dein Gang nach US&A?
Unter anderem. Und ja, jetzt wo auch in so einem Marktumfeld, wo eigentlich 9 von 10 Unternehmen nicht wachsen, gibt es wieder alte Tugenden. Die, und das ist natürlich herausfordernd, jetzt auch in der Unternehmerkarriere, damit umzugehen. Und aber Blick geht immer nach vorne, es geht immer weiter. Never give up.
Never give up. Ja, du bist nicht alleine mit dieser Herausforderung. Also haben alle anderen auch, glaube ich, diese relativ einfache Zeit. Und der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ja, und schlechte Habits schleifen sich schnell ein. Und gute Habits sind sehr schwer zu etablieren in einem Leben, auch in einem Beruf, glaube ich. Und ja, wir hatten halt 2, 3 super Jahre, mit denen man mit schlechten Habits sehr gut gefahren ist. Aber jetzt halt das vorbei ist.
Das stimmt.
Tough times.
Tough times, definitiv.
Und was macht man in Tough times?
Ja.
Hörer abheben.
Du sagst es wirklich. Also das ist immer mein Top-Tipp. Wirklich, Fleiß schlägt Talent.
Ja, bin ich überzeugt.
Hundertprozentig glaube ich daran. Ja. Ich war ja bei Hazel, mir ist das ja auch nicht zugeflogen oder auch hier bei K-Recruiting beim Aufbau. Ich habe immer am meisten gearbeitet.
Ja, ich auch.
Disziplin.
Ja.
Einfach machen.
Ja.
No excuses.
Ja.
Und natürlich zuhören, problemlösungsorientiert denken und handeln. Das hilft, ne, in der Kommunikation, beziehungsweise auch andere Menschen von einer eigenen Sache oder Dienstleistung, Service zu überzeugen.
Ja. Sag mal, als Unternehmensführer bist du auch noch ab und zu beim Kunden draus?
Definitiv.
Ja. Ja. Was machst du? Rahmenverträge oder?
Genau, mit Einkaufsleitern, mit Geschäftsführern oder auch mal einen Mitarbeiter begleiten. Genau, das mache ich definitiv und finde ich auch ganz wichtig. Und da bin ich, glaube ich, auch nicht alleine, aber es war eine Zeit lang, wo auch viele Menschen im Recruitment-Business einfach nur die anderen arbeiten lassen wollten. Und da habe ich nie dran geglaubt und selbst bei Hays damals auch als Key Account Manager hieß es schon, ja, die da oben, die wissen ja gar nicht mehr, wie das geht, der Vertrieb. Das hat sich alles geändert. Und ich wollte mir das nie nachsagen lassen. A, habe ich auch Lust drauf, auf Kommunikation und mit Menschen mich zu connecten, weil ich auch viel positive Energie daraus ziehe. Aber deswegen, ich mache es nach wie vor, absolut.
Ich habe letztens mal einen Post vom Alexander Heise gesehen, den du ja schon angesprochen hast. Und der hatte gesagt, ja, auch die Führungskräfte müssen ihre Wertschöpfung tragen. Und das ist ein total fairer Punkt. Ja. Ich glaube, es gab eine Zeit lang, da haben nicht bei Hays jetzt, ich glaube in der ganzen Wirtschaft, da haben sich Führungskräfte einfach auf den Erfolg von den Mitarbeitenden ausgeruht. Und das, wir sind halt ein Vertriebsunternehmen. Ja. Jeder muss irgendeine Wertschöpfung erbringen. Das ist für ein Unternehmen nicht gesund, wenn es Leute gibt, die nur noch auf die Excel-Tabelle der Stats von den Mitarbeitenden schauen. Ja. Das geht so nicht.
Ja, lieber Alex, wir hatten jetzt schon viele Jahre keinen Kontakt mehr. Falls du zuhörst, stimme ich dir hundertprozentig überein. Ja. Du warst auch selbst immer ein Vorbild für ganz viele Menschen. Du warst immer selbstnah am Kunden dran, hast das toll, großartig gemacht und aus meiner Sicht auch verdient jetzt auf der Position, wo du jetzt aktuell bist. Ja.
Da sind wir jetzt aber schön zurückgerudert vom Hays-Bashing zur Hays-Liebeserklärung.
Nee, also das hat, es ist ein People-Business und der Alex, der ist, ich habe auch Hays nicht gebasht, habe ich nie gemacht. Also wirklich.
Du weißt,
und
was ich meine.
Genau, und er hat es wirklich großartig immer gemacht und er ist inspirierend und das sagt man mir auch nach, dass ich inspirierend bin. Und das möchte ich auch sein. Ich möchte ja auch Menschen helfen, mehr auf die Sonnenseite des Lebens zu kommen, beziehungsweise auch hier, es ist eine coole, ehrliche Branche, in der wir arbeiten.
Ja, meistens.
Meistens. Ja.
Ja, nee, genau. Also ich sehe es genauso. Also um das nochmal abzuschließen, das Sales-Thema, ich bin total dankbar für die 5 Jahre, die ich gehabt habe.
Parallele, ne? Auch du fast 5 Jahre.
Ja, auch 5 Jahre. Habe dann meine Entwicklung so nicht mehr gesehen. Das ist nochmal eine andere Geschichte, die man erzählen könnte. Aber die Ausbildung war schon legendär. Die war wirklich gut. Und was ich da mitgenommen habe, hat definitiv meine Karriere geprägt. Also muss man schon dazu sagen. Also so viel zum Thema Hays. Vielen Dank an der Stelle nochmal.
Gerne.
Und dein Superskill ist jetzt definitiv Vertrieb. Und wir haben ja über Internationalität gesprochen. Mhm. Wie kommt das Internationale in deine DNA rein? Weil es ist ja eigentlich außergewöhnlich.
Ja, also unsere die Life Science Industrie, wo wir mit Care Recruiting tätig sind, Großteil der, also die Headquarters ist ja auch in den USA.
Ja.
Und für mich war so Kalifornien schon als kleiner Bub oder so als Heranwachsender.
Klingt gut.
Ein Goal, weit weg, aber tolles Leben, tolles Klima. Living the dream, ja. If you can make it here, you can make it everywhere.
Ja.
Und genau, Frank Sinatra. Und das hat mich natürlich inspiriert. Das war
New York.
Das war New York, aber so, aber USA ist auch in nördlich und auch in New York und in der Boston Area ist ja auch viel Life Science. Und ich habe mich damals entschieden, weil ich das Unternehmen wachsen lassen wollte. So, ich wollte Verantwortung abgeben und selbst auch Live the Dream machen. Nochmal quasi neues Unternehmen gründen, selbst nochmal aufbauen, hands-on. Und ja, es ist eine tolle Erfahrung, die ich auch dort jetzt gesammelt habe. Ganz viele positive Dinge, aber it's all about timing. Und so das Ukraine-Russland-Krieg als ein Beispiel, hohe Inflation, hohe Zinsen, Massenentlassung im Biotech-Bereich haben das natürlich extremst schwer gemacht, da wirklich Fuß zu fassen. Aber wir haben zumindest geschafft, jetzt da auch im USA jetzt profitabel zu sein. Wir machen jetzt nicht die Riesensprünge, aber it's all about timing. Ja? Also wir konzentrieren uns aktuell jetzt wieder mehr auf Europa, auf den Dachregionen.
Ja.
Aber ist großartig dort. Ja, jetzt vielleicht einfach zu einem späteren Zeitpunkt da nochmal anzugreifen.
Ich kann mich an das Meeting erinnern, da sind wir bei dir oben im Büro gesessen, ja. In deinem Glaskasten und du hast gesagt, ich gehe nach Amerika und ich hab nicht gesagt, du spinnst, aber ich habe es mir gedacht. Ich habe gesagt, bist du dir wirklich überzeugt? Wie ist es, wenn 9 von 10 Leuten dir sagen, du sollst es nicht machen, du machst es ab? Das ist ja ein richtiger Unternehmer, ja, das ist ein richtiges Unternehmergehen, nach vorne zu gehen, was umzusetzen. Aber ich glaube, die meisten Leute haben dir gesagt, mach's nicht.
Ja, das stimmt.
Also ich habe es dir gesagt.
Du hast es mir gesagt, es gibt auch noch andere Menschen, die gesagt haben, boah, ganz schön mutig.
Ja, genau, das ist fast so, genauso. Ja.
Zwischen den Zeilen, ne? Der Idiot, ja. ja, also ich glaube halt an den Markt, also ich glaube an die eigene vertriebliche Stärke, aber zum anderen glaube ich natürlich auch an den Staffing-Markt, auch in den USA. Aber was ich unterschätzt habe, ist Timing. Es ging ja auch da 7, 8 Jahre, beziehungsweise ich habe ja im September 2009 angefangen, seitdem ging es eigentlich nur in eine Richtung, weil Arzneimittel und Medizinprodukte immer benötigt werden.
Ja.
Da gab es auch Finanzkrisen,
ja.
Selbst da ging es weiter bergauf. So, aber so etwas in einem Jahr, dass die Zinsen von Minuszinsen da auf über 4% raufknallen.
Ja, Investitionen ablegen.
Genau, und die Unternehmen verhaltener sind, das hat keiner kommen sehen, ich auch nicht. Ja, wichtig, dass man, wenn man mal hinfällt, dass man auch wieder aufsteht und weitermacht. So, und das waren natürlich schon harte 2 Jahre, aber wir sind wieder auf einem wirklich sehr guten Weg. Und wie gesagt, auch in den USA entwickelt sich ja jetzt positiv. Viele Unternehmer, die auch in einem anderen Branche in den Sprung in die USA gewagt haben, haben es auch nicht im ersten Versuch geschafft. Oder es hat sehr, sehr viele Jahre gedauert.
Ja.
So, und man muss halt einen langen Atem haben.
Ja. Und vor allen Dingen, der große Unterschied, ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, zu scheitern ist Amerika eine Auszeichnung. In Deutschland ist es ein Makel.
Genau.
Und versuchen, wieder aufstehen, abputzen und wieder durchstarten. Ja, ich glaube, das ist der amerikanische Spirit. Und das gehört dazu, weil Scheitern bedeutet Lernen. Und aus Lernen, mit Lernen wächst man, gell?
Sonst lernt Absolut.
Man, sonst wächst man nicht. Es geht nicht anders. Also jeder, der sich nur in seiner Komfortzone bewegt, der lernt nicht mehr. Und dann, damit wir das Amerika abschließen, gib unseren Zuhörern nochmal so einen Insight, wie ist denn Amerika? Da sagen alle Cutthroat Capitalism. Was bedeutet Cutthroat Capitalism? Halsabschneider-Kapitalismus.
Also ich sehe das nicht so. Es kommt natürlich immer darauf an, wie man darauf schaut. Also ich
mag Amerika. Sag ich jetzt als deutscher Sozialdemokrat.
Also in Amerika gönnt man jedem Erfolg und jeder seines eigenen Glückes Schmied. Mhm. Und ich glaube, das unterscheidet uns in Deutschland von den USA oder auch vielen Teilen von Europa. Da kann man wirklich so, wie man es so lapidar sagt, vom Tellerwäscher zum Millionär werden. Wenn du halt fleißig bist, wenn du so gutes Timing hast, ein gutes Produkt, gute Dienstleistung, kann man, das ist das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, weil auch allein die Größe von den USA hast du halt einen riesigen Heimatmarkt.
Ja.
So von daher, ich mag auch, dass die Leute erstmal fragen, hey, wie geht's dir? Man hat easy, die Leute sind sehr kommunikativ dort. Selbst die in der Schule, die Leute, die wenn die fragen, wie geht's dir, oder wenn ich die fragen würde, dann sagen die nicht nur gut, sondern die erzählen ein, zwei Sätze. Mhm. Und dann kommt es immer darauf an, was man daraus macht. Du hast halt, die Tür ist geöffnet.
Ja.
Natürlich kann man sagen, ist oberflächlich. Geld verdienen ist dort wirklich ganz weit oben angesiedelt, um halt auch zu überleben, weil das Leben in Amerika ist deutlich teurer als in Deutschland.
Ja. Sieht man auch in der Präsidentschaftskampagne, egal welchen Talk du hast, ja, das erste Thema, was die immer drüber sprechen, ist Wirtschaft. Ja, und eignet sich der Kandidat, die Kandidatin als Nationsführer, der die Wirtschaft befeuert? Also Wirtschaft ist wirklich, glaube ich, in der DNA drin.
Absolut.
Bei uns nicht so, ne?
Also es gibt natürlich aufs Glatteis. Ja, genau, ich merke es schon. Es gibt natürlich auch extrem viele Menschen, die Leistungsträger sein wollen und es auch sind. Aber aus meiner persönlichen Wahrnehmung werden hier auch falsche Anreize teilweise gesetzt. Ne? Leistung muss sich immer lohnen.
Ja.
Ist meine Devise und wie ich darauf schaue. Und das bekommt ja jeder auch mit in der Presse, dass viele Menschen sich auch darüber beschweren und aufregen und auch Protest wählen oder keine Ahnung, sich nicht mehr gehört fühlen, nicht mehr. Und da muss Deutschland gegensteuern.
Wie?
Ja, ich bin jetzt nicht Politiker. Eigentlich müsste, wir können uns immer über andere aufregen. Eigentlich muss jeder seinen Beitrag selbst dazu leisten und sich fragen, was kann ich denn eigentlich dazu beitragen, dass die Situation hier in meinem kleinen Mikrokosmos besser wird? Ja, wer überlegt denn mal, was zu verändern im Verein oder in der Politik?
Verband,
genau, ne, André. Gut, du machst es jetzt auch nicht ganz ehrenamtlich, aber du hast halt auch eine Passion für das, was du machst. Und da wünsche ich mir halt viel mehr Menschen dafür hier auch in Deutschland, die eine Passion für etwas haben, für was einstehen und letztendlich auch die Dinge machen,
ja,
anstatt nur zu sagen, lass mal die anderen machen.
Lass mal die anderen machen, ja, ist ein guter Punkt, sehe ich genauso. Jetzt haben wir gerade Verband und Netzwerken. Nee, ich möchte die Frage zurückstellen. Ich möchte eine andere Frage stellen, weil wir waren gerade bei hart arbeiten und du bist ja der Einzige, wo ich kein schlechtes Gewissen habe, wenn ich um 12.05 Uhr in der Nacht eine E-Mail schreibe und dann auch noch eine Antwort bekomme. Das traue ich mich heutzutage bei Fall keinen mehr. Dann stelle ich die automatische E-Mail auf morgen um 8.30 Uhr, weil es gesellschaftlich nicht mehr möglich ist, in der Nacht eine E-Mail zu schreiben. Früher war das normal.
Absolut.
Wie ist denn da deine Aufteilung von Gesundheit, Familie und Beruf? Und wie hat sich das verändert? Hat sich's verändert?
Ja, es hat sich ein bisschen verändert, definitiv. Also ich bin großer Fan von Work-Life-Harmony.
Oh, ja, das musst du erklären.
Ja, also es ist ja ein Leben. Und für mich ist das nicht das eine, also ich muss für mein Geld arbeiten. Ja. Und ich unterteile das nicht, was Work und was Life. Also Work gehört für mich zu zum Leben dazu, ist ein ganz, ganz wichtiger Part, wo ich ganz viel Energie auch rausziehe. Selbstbewusstsein, Anerkennung natürlich, aber auch um mein Leben zu leben, so wie ich das gerne möchte.
Also eher integriert anstatt
das. Ja, es muss eine Harmonie sein. Ja. So, und für mich wenn ich habe ja das große Glück, dass ich zwei Dinge erreicht habe, dass ich einen Job gefunden habe in einer Branche, die, was ich sehr, sehr gerne mache, was ich liebe, ja, wo ich eine Passion für habe. Und das andere ist, eine Frau zu finden, wo ich super happy mit bin.
Die das unterstützt.
Hi, Desiree.
Nein, Gruß geht raus.
Genau. Also, die ich über alles liebe und wo ich wirklich einen starken Rückhalt verspüre. So, und das sind natürlich, das gibt mir Kraft, meine Familie. Ich habe drei Kids, einen Hund, den Poldi, und das genieße ich natürlich total, die Zeit auch mit denen. So, und grundsätzlich brauche ich auch einen gesunden Körper. Deswegen, ich mache no matter what, viermal die Woche mindestens Sport. Bei uns in der Firma haben wir einen Personal Trainer mittags für eine Stunde, wo wir viermal die Woche Cardio-Krafttraining machen und einmal die Woche ein Yoga-Training. Und das ist so für mich ein Betontermin,
ja.
Wo ich wirklich no matter what eigentlich dran teilnehme, zu 99%. Weil sonst würde ich die ganze Arbeitsbelastung, ich arbeite natürlich tatsächlich auch extrem viel, aber mache morgens das Frühstück mit der Familie und dann habe ich das Wochenende und genau, für mich funktioniert das aktuell sehr gut und gibt mir wirklich Kraft, sowohl Arbeit als auch Familie.
Schön. Schön. Bevor wir uns ein bisschen über K-Recruiting unterhalten wollen, verrate uns doch noch eine Geschichte, die nicht jeder über dich weiß. Hast du uns da was mitgebracht?
Ja, kommt drauf an. Willst du was Lustiges oder willst du was Romantisches, ja? Hören.
Also romantisch interessiert mich jetzt nicht so stark. Ich hätte gerne eher was, was nicht ganz so professionelles.
Okay, also was Lustiges.
Okay, schieß los.
Ja, das wissen wahrscheinlich die allerwenigsten. Ich bin ja gebürtiger Kölner, habe ich ja schon gesagt.
Ja.
Kölner Karneval. Und ich war tatsächlich mal beim Kölner Karneval ein rosa Schweinchen.
Als verkleidet, oder?
Als verkleidet, ja. So ein rosa Fellkostüm hatte ich an und ja, gibt's wenig Leute, die das anhatten.
Gibt's so eine Fotos, mal, die wir in den Shownotes reinpacken können?
Ich glaube nicht. Nee, die habe ich nicht mehr.
Okay, du warst mal rosa. Und ist der Kölner Karneval wirklich so, wie alle erzählen, mit diesen Bützen und das Zeug?
Schon, ja.
Ja?
Ja.
Also gehst du heutzutage dann nicht mehr hin?
Seit vielen Jahren nicht mehr.
Besser ist das.
Besser ist das.
Mein Bruder wohnt in Köln und ist ein großer Fan, aber ich habe da noch nie die Connection gefunden. Ich glaube, da musst du mit aufwachsen.
Ja.
Es ist so eine richtige Industrie, gell? Diese Tickets kosten Vermögen da in den tollen Gesellschaften und
klar. Die Leute lieben es, die Kinder lieben es, ist so wie ein bisschen vergleichbar auch wie Halloween in den USA. Man verkleidet sich, man macht sich Gedanken. Und es macht einfach Freude, es ist Lebensfreude, was man in Köln sicherlich auch vermittelt oder im Rheinland, so im Augenblick zu leben.
Ja.
Und ja, da wird geschunkelt, da wird getrunken, gegessen und gebützt, ja, genau.
Willst du es erklären für den Nicht-Kölner, was bützen heißt?
Küssen.
Oh, okay, schön. Dann reden wir jetzt über Kay. Gut, ich glaube, ich kann es nachvollziehen, warum du es gründen wolltest. Das war einfach dein Unternehmergehen, der hat dich getrieben, das zu tun. Aber erzähl doch mal über das Wachstum und die klassischen Wachstumsschmerzen, weil ich denke, es gibt immer diese Hemmbarrieren nach oben. Ja, du fängst an, du stellst die ersten Leute ein, 5, 10, 15, 20. Was waren deine Wachstumsschritte und was waren die Herausforderungen dort?
Also ganz ehrlich, es gibt immer Herausforderungen. Ich habe jetzt noch keine Zeit in den über 10 Jahren erlebt, wo es keine Herausforderungen gab. Aber klar, alle Anfang ist schwer. Also bin ja damals mit 4 Mitarbeitern gestartet in dem Büro, wo wir heute immer noch sind, in der Prinzregentenstraße 20 in München.
Am Eisbach.
Ging direkt gegenüber von der Eisbachwelle, wo die Surfer jeden Tag auf der Welle surfen. Und so die ersten Schritte natürlich, neue Mitarbeiter zu gewinnen. Und das zu skalieren, dann zu einem professionellen Unternehmen aufzubauen. So, man sagt ja, die ersten 5 Jahre eines Unternehmerdaseins oder eines Unternehmens-Lifecycle, das schaffen schon ziemlich wenige Unternehmen.
Ja.
So, und dann die nächsten 5 Jahre.
Prozent, oder?
Ja. Und dann nochmal die nächsten 5 Jahre, also 10 Jahre vollenden nicht so viele von den gegründeten Unternehmen.
Ja.
Und ja, es ist ein People-Business. Es steht und fällt natürlich mit den richtigen Leuten auf der richtigen Position, die die richtigen Dinge tun. So, und natürlich die Kultur aufrechtzuerhalten. Und da muss man immer vorne weg sein und die Dinge mit anschieben, da sein und wirklich auch Lust darauf haben.
Ja, ja. Ja, ich glaube, das ist die Herausforderung, wenn ich mit vielen Staffing-Leadern spreche, die das jetzt 20 Jahre machen, so wie ich, dass man sich jeden täglichen Tag noch motivieren kann, das zu tun. Ja? Und ich glaube, da gibt es viele Leute, die das einfach auch nicht mehr wollen.
Nach 20 Jahren. Genau, sind auch viele Leute satt oder auch mit weniger, glaube ich, zufrieden, was auch okay ist. Ja. So, ich empfehle ja jedem, du weißt es, vielleicht ein paar Hörer nicht, dass dieses Big Five for Life-Thema mein Herzensthema ist.
Ja.
Und darum geht es letztendlich, wie kann ich ein erfülltes und glückliches Leben führen?
Ja.
Und das muss jeder für sich selbst definieren und sich hineinhören, was ist mir wichtig im Leben?
Ja.
So, und das sind harte Fragen. Das
sind harte Fragen, ja.
Genau, die sich, also die meisten Menschen wissen nur aus meiner Erfahrung, was sie nicht wollen, aber nicht, was sie wirklich wollen.
Oder beten irgendwelche Sätze herunter, die sie irgendwo mal gehört haben.
Gehört haben, genau, nicht wirklich fühlen.
Reflektiert, ja.
Oder die Mama, Papa, Freund, Freundin, whoever, einem dann einflüstert, sondern wirklich tief in sich reinzuhören, was will ich denn eigentlich im Leben, warum? Und ja, deswegen, ich stehe gern morgens auf. Ich mache gerne den Job. Und ja, aber wenn man nicht so hundertprozentig glücklich ist, muss man es ändern. Und das erfordert auch Mut natürlich und hat auch alles eine Konsequenz.
Ja, ja. Ja, das mit dem Fühlen war für mich so eine Offenbarung. Nach meinen 10 Jahren bei Earthstream, als wir dann da den Exit gemacht haben, hatte ich auch so eine Orientierungslosigkeit und habe mit einem Münchner Coach zusammengearbeitet. Der hat mich immer gefragt, das ist ja alles toll, was du mir da erzählst, aber was fühlst du dabei? Und das beim ersten Mal dachte ich mir, was will die alte Trolle von mir? Aber es war eigentlich die richtige Frage, weil sich mit dem, was man sagt und was man dabei fühlt, auseinanderzusetzen, ist schon eine ziemliche Herausforderung. Ich habe da 3 Monate gebraucht, bis ich mal, ich möchte jetzt nicht meinen Staffing-Bullshit-Bingo, aber es gab schon extrem viel Bullshit-Bingo, was ich so vor mich hergetragen habe, ja? Was nicht mehr zu mir gepasst hat.
Wir haben uns ja auch, glaube ich, mal darüber ausgetauscht.
Ja,
ne?
ich habe das an meinem Tisch hängen. Meine 5 Buchstaben und was ich daraus ableite. Klasse. Und was ich machen möchte. Also ich möchte noch alle 5 Kontinente, also was Reiseziele, und ich möchte unbedingt mit dem, es hört sich jetzt ein bisschen blöd an, in San Francisco mit den Humboldt Squid tauchen gehen.
Sehr cool. Mhm. Du bist ja eh ein sportlicher Typ, ne?
Ja, mit Wasser gerade so. Wasser ist so mein Element.
Was hast du jetzt nochmal dieses Jahr gemacht? Du bist doch Bodensee durchquert, ja. Ne? Mhm. Respekt, ja. Und was war in Istanbul? War da auch noch was?
Ich überleg's, ich möchte es jetzt nicht Osteros, im Podcast sagen, ja, aber ich überlege es mal, ob ich das nächstes Jahr mache. Ich habe es mir aber noch nicht, weil wenn ich es auf Ziel, dann möchte ich es auch durchsetzen.
Muss erst das Go von einer Frau abholen.
das hast du richtig erkannt. Das Risiko involviert ist ein bisschen größer, wobei es das Piece of Cake. Aber werde ich drüber berichten, wenn wir uns das Ziel festgelegt haben, wenn ich mir das Ziel. Ich cool. Poste alles auf LinkedIn, ich bin ein offenes Buch, wie du weißt.
Das stimmt, ja.
Olli, was macht ihr denn bei Kay besser als andere Staffing-Firmen? Warum seid ihr einer von 10, die im Moment noch performant sind?
Na gut, also ich bin ein großer Fan von Fokus. Wir haben uns natürlich auf die Life Science-Branche fokussiert.
Und da Freelancing?
Ja, da kommen wir ja her. Wir machen ja auch Temp in der Schweiz.
Personalverleih. Und,
Personalverleih, auch in den USA. Und Festanstellungsvermittlung, auch bei ausgewählten Kunden für bestimmte
Skills. Wusste ich gar nicht.
Aber natürlich ein Großteil ist natürlich das Freelance-Business, weil ich immer ein Fan davon war und wo auch ich damals das Kundenfeedback bekommen habe, endlich mal ein Unternehmen, was nur eine Sache macht und kein Gemischtwarenladen ist. Ne? Aber Dinge ändern sich natürlich auch im Leben und wir haben jetzt auch viele globale Kunden, die länderübergreifend mit uns zusammenarbeiten und natürlich auch ein Stück weit Dienstleistungstiefe dann erwarten. Wir haben es jetzt nicht so an die große Glocke gehangen, aber wir machen das schon seit ein paar Jahren. Und man muss natürlich auch gucken, wie der Markt sich verändert. Was braucht es denn eigentlich?
Ja. Was sagt die politische Rahmenbedingung?
Absolut. Und ist ja ein globaler Trend zu temporäre Arbeit gegeben. Es gibt Studien, die zum Beispiel sagen, 2027, 2028 spätestens gibt es in den USA mehr Contractor als Festangestellte. Und das ist ein globaler Trend, dass Menschen flexibler arbeiten wollen, sich nicht mehr so eine hohe Loyalität zu einem Arbeitgeber haben.
Und dann gibt es das gallische Dorf.
Genau, es gibt das gallische Dorf. Ich glaube, du meinst Deutschland damit.
Ja, genau. Das germanische Dorf.
Das germanische Dorf. Ja, also für ganz viele in Deutschland ist das Thema Sicherheit, Festanstellung so das Allerwichtigste.
Ja.
Und das muss man respektieren, so wie das ist. Genau, aber deswegen
muss man... Gibt es andere Märkte wie Japan, wo es gar keine Freiberuflichkeit gibt, weil dann wärst du quasi ein Outcast, die das von ihrer Kultur nur Festanstellung kennen.
Genau. Und deswegen, man muss sich natürlich auch ein Stück weit anpassen an die Zeiten und an die Rahmenbedingungen. Ja. Ne? Aber wir haben brutales Know-how im Life Sciences-Bereich, sind super lieferfähig für die Skills, die es bei Life Science-Unternehmen zu bedienen gilt. Und steht und fällt natürlich auch mit den internen Kolleginnen und Kollegen. Ne?
Ihr macht ja nicht nur die klinischen Skills, sondern auch Backoffice-Skills, oder?
Also wir machen den kompletten Produktlebenszyklus eines Arzneimittels oder Medizinproduktes plus diese ganzen Corporate Functions. Also
R&D, Clinical Development, Post-Marketing.
Genau, Forschung. Genau, waren ja auch so der Top-Supplier auch von BioNTech. Damals bei der Corona-Impfstoff-Produktionsentwicklung waren das ja auch auf deren Homepage noch einsehbar.
Groß geht raus. Groß geht raus am BioNTech.
Ja, genau, aber haben ja viele Unternehmen unterstützt. Und ja, deswegen ist Innovation ist gut und ich glaube auch, dass BioNTech so erfolgreich
ist. Heißt es BioNTech oder BioNTech?
BioNTech.
Okay.
Weil die schnell auf externe Ressourcen zugegriffen haben. Mhm. So, es gab ja andere Mitbewerber, auch die das Rennen machen wollten.
Ja.
Ich glaube, BioNTech, / Pfizer waren ganz vorne. Und die waren halt, die haben auch den Markt leer gekauft. Mhm. Ja, die haben natürlich sich die Talente schnell geschnappt und wir haben natürlich auch deren Sprache verstanden, was deren Need ist.
Ja.
Ja. Und haben dann entsprechend geliefert. Ja, es gibt sicherlich immer wieder andere Unternehmen, gab es auch in der Vergangenheit schon, die extremen Bedarf an Fachkräften haben, wo es auch ganz schnell gehen muss.
Ja. Das FDA Warning Letter.
Genau, FDA Warning Letter beispielsweise. Und wichtig ist halt ein Marktgespür.
Mhm. Ne? Am Kunden dran sein.
Am Kunden dran sein.
Ja. Nicht, wenn der FDA Warning Letter auf LinkedIn zu schauen, wen könnte ich hier anrufen?
Genau.
Dann ist es wahrscheinlich zu spät. Okay. Dann letzte Frage zu Kay, bevor wir in die Branche wechseln. Erzähl mir doch nochmal, wie sich der Vertrieb verändert hat, seitdem du bei mir angerufen hast im VTC.
Ja, also Vertrieb hat sich dahingehend verändert, dass damals zu der wirklich rein operativen Tätigkeit oder der ersten Führungserfahrung in den beginnenden 2009 man ganz viel erklären musste dem Kunden. Was ist ein Freelancer? Wann setzt man den Freelancer ein?
Ja.
Das ist heute jedem klar.
Ja.
Ja, so das ist, glaube ich, so der größte Unterscheidung. Man war früher noch mehr Berater und ist heute auch Berater, aber ein Stück weit anders.
Ist es transaktioneller geworden?
Wahrscheinlich.
Mhm. Was heißt das für den Vertrieb, wenn der Vertrieb transaktionell ist? Was muss der Vertriebler dann anders machen?
Naja, also du musst halt, es gibt ja die Entwicklung, die es damals schon im IT-Staffing begonnen haben, dass du Preferred Supplier sein musstest oder es ist Rahmenvertragspartner sein muss, das meine ich ja damit, und oder Preislisten, dass in einem bestimmten Bereich abgehen durfte. Das war ja damals in unserem Bereich eher die Ausnahme, aber jetzt habe ich auch damals schon gesagt, es wird irgendwann kommen.
Kickbacks.
Unter anderem oder Direktrabatt oder die Kunden entwickeln sich natürlich, die haben dann ihre fixen Supplier, deswegen ist es nicht mehr so, dass du mit jedem Unternehmen auch Business machen kannst. Du brauchst, musst irgendwo auf einer Liste stehen als gelisteter oder zumindest gelisteter Supplier sein. Aber sonst gibt es, glaube ich, trotzdem auch immer noch die gleichen Fähigkeiten, die du heute mitbringen musst. Also du musst neugierig sein, du musst Interesse an Menschen haben, am Gegenüber.
Ja.
Du musst Know-how haben. Was ist denn für den Gegenüber interessant? Das gilt nach wie vor noch.
Ja, das sehe ich auch so. Und letzte Frage, und dann reden wir über die Branche, verspreche ich dir. Wie siehst du die MSP-APO-Sierung der Vertriebslandschaft? Weil in England ist es ja, also als ich meine letzten operativen englischen internationalen Rahmenvertrag haben wir in England 9% Vermittlungsprovision verhandelt und die englischen Kollegen fanden das ein Erfolg und ich konnte nicht mehr glauben, was hier überhaupt passiert. Und in Deutschland sehen wir das immer mehr. Im Life Science ist es ja auch schon ganz groß gekommen. Was hat das für eine Auswirkung auf deinen Vertrieb?
Also man kann und darf ja auch Nein sagen.
Ja.
Ich bin auch ein großer Fan davon, auch mal Nein zu sagen. Und also für 9%, das ist schwer realisierbar, dass man da deckungs- oder kostendeckend arbeitet. Das ist einfach, man,
also.
Genau, das ist, deswegen, wir machen so etwas nicht.
Ja.
Wir wollen schon seriös arbeiten und langfristig, partnerschaftlich. Aber das ist unaufhaltsam aus meiner Sicht. MSPs, große globale Unternehmen, fokussieren ihren Supplier-Pool auf entweder selbst wenige Dienstleister oder nutzen halt einen Master-Vendor, der die anderen Dienstleister unter sich bündelt. So. Hat Vor- und Nachteile, das muss jedes Unternehmen für sich selbst entscheiden, ob sie den Weg mitgehen wollen.
Aber als Staffing-Firma und Inhaber ist das schon nicht einfach, oder?
Also ich sehe auch Chancen da drin.
Mhm.
So, und wir machen das ja seit vielen, vielen Jahren. Und ich war immer derjenige, der auch gesagt hat, auch bei K-Recruiting, wir gehen den Weg, MSP. So, und wir haben auch ein cooles Team, jahrelange Partner, mit denen wir auch gut zusammenarbeiten. Also von daher ist es natürlich schwieriger, anonymer, als wenn es so ein reines People-Business ist, wo man die Fachentscheider oder HR gut kennt. So, da dürfen halt gleichzeitig mehrere Dienstleister mitbieten. So. Und ja, Prozesssteuerung ist auch da nicht immer so hundertprozentig gegeben.
Ja, gut. Dann gehen wir jetzt über zur Branche, wenn es okay für dich ist.
Klar.
Ja, unsere Branche. Ich sag ja, wir sind ja so ein bisschen reingerutscht damals.
Absolut.
Wie wir festgestellt haben. Ich bin angetreten, dass die Leute sagen, es ist die Traumberufsbranche in der Zukunft. Leute wollen ins Studium gehen, um dann im Staffing zu arbeiten. Sind wir schon da oder was fehlt noch, dass wir da hinkommen?
Also für mich persönlich ist das eine Traumbranche.
Ja.
Aber
du bist ja kein Absolvent. Du bist ja schon alter Hase.
Ja, aber es ist eine ehrliche Branche, habe ich eben schon gesagt.
Ja.
Und es ist vergleichbar mit dem Leistungssport oder generell mit dem Sport. Die Besten setzen sich durch. Und wie werde ich der Beste? Ich muss halt viel trainieren. Ich muss machen, ich muss diszipliniert sein, ich muss die Dinge konsequent machen und natürlich eine Passion und dafür haben, dann setze ich mich auch durch und dann habe ich natürlich die Möglichkeit zu wachsen, wenn ich das möchte, auch Verantwortung zu übernehmen und natürlich auch gutes Geld zu verdienen. Also ich habe das damals für mich entschieden, dass das der coolste Job der Welt ist, die coolste Branche. Ich möchte auch gar nichts anderes machen und freue mich natürlich, wenn so über dich oder dass ein Mensch da ist, der die Branche auch nach außen hin medienwirksam so unterstützt, wie du das machst, über LinkedIn und Co. Und ich versuche in meinem kleinen Mikrokosmos auch dazu beizutragen, mehr Menschen für die Personaldienstleistung zu gewinnen.
Ja, dann arbeiten wir da zusammen dran.
Absolut.
Und welche Megatrends siehst du auf unsere Staffing-Industrie einwirken, die nächsten 10, 20 Jahre? Was wird sich da verändern? Hey, Recruitment 20-Jähriges, was hat sich dann getan?
Also, Fachkräftemangel ist ja schon sowieso klar und schon da und das wissen wir seit vielen Jahrzehnten. Nach der Krise
werden wir voll abgehen, da bin ich überzeugt.
Ich glaube auch.
Ja.
So ist die Frage, wann ist die Krise vorbei?
Bald.
Bald, ne?
Ja.
Wann glaubst du?
Ich weiß es nicht, aber bald.
Genau, heißt Hope morgen.
Aber das ist ja, das ist ein klarer Megatrend. Ich glaube, da gibt es nicht viel zu deuten. Ich glaube, die interessanten Megatrends.
KI vielleicht?
KI, Automatisierung.
Natürlich, ja.
Sind wir in der Zukunft ein Staffing-Unternehmen oder ein Software-Unternehmen? Das sind so die zentralen Fragen.
Ja, die kann ich natürlich auch nicht hundertprozentig beantworten, weil mein Gefühl.
Ich dachte, das hast du in Amerika schon die entsprechenden Inputs.
Ja, also natürlich ist dort viel mehr Automatisierung schon möglich. Es gibt auch die ersten McDonald's, wo gar kein Mensch mehr arbeitet.
Ja gut, es gab ja auch dieses Amazon Retail-Shopping, was ja
ganz
fundamental gescheitert ist, weil in Indien 1500 Leute hinter den Kameras gesessen sind, die manuell eingegeben haben, was die Leute da shoppen. Das war ja gar keine KI.
Also ich glaube, Menschen auch im Staffing-Bereich werden immer gebraucht. Ja. Wir müssen halt natürlich damit lernen, wie wir Technologie bestmöglich einsetzen.
Ja.
Das wird eine Herausforderung sein. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir ein reines, ja, wie hast du es eben genannt, Service, nee, dem Softwareunternehmen werden. Ich glaube, Menschen lieben Service.
Ja.
Und guten Service.
Ja.
Gute Qualität. Wir haben alle eins gemeinsam, wir haben alle zu wenig Zeit.
Ja.
Und ja, also das von daher glaube ich schon, dass wir eine sichere Branche haben, eine Zukunftsbranche. Wir uns natürlich anpassen müssen. Und die Technologie ist sicherlich der Einsatz von Technologie der größte Gig.
Ja, da müssen wir uns noch ein bisschen damit auseinandersetzen. Weil ich glaube, da sind wir noch, viele in der Branche sind auch stiefmütterlich unterwegs.
Absolut. Es gibt ja auch viele Startups, Unternehmen, die in dem Bereich sich ausprobieren. Ich habe jetzt leider noch kein KI-Tool gefunden, was super gut ist, aber ich höre mir morgen...
Die super gut sind, können wir in Deutschland nicht verwenden, weil GDPR.
Ah, okay.
Das ist das Problem.
Okay.
Sind wir wieder bei der Geschichte. Letzte Frage, bevor wir in die Schnellfragerunde gehen. Was war dein schönster Absco-Moment?
Ja, André, ich will ja nicht Honig um den Bart schmieren.
Give it to me.
Also seitdem du das übernommen hast, hat sich EBSCO wirklich sehr positiv entwickelt, wie ich finde. Du machst wirklich einen großartigen Job. Du bist Connector, ich glaube so der größte Netzwerker in der Branche, den ich kenne. Du bist eine absolute Rampensau.
Ja.
Du liebst dich auszutauschen, auf der Bühne zu stehen und verbreitest wirklich positive Energie und hast sicherlich auch dazu beigetragen, dass dieser EBSCO-Verband in Deutschland jetzt auch wirklich angekommen ist und dass du viele neue Mitgliedsunternehmen gewonnen hast. Also von daher vielen Dank erstmal auch an dich.
Gerne, mache ich gerne. Motiviert mich auch jeden Tag. Aber trotzdem möchte ich, dass dein bester Absco-Moment nicht der André wird, sondern du musst ein bisschen aus deinem Büro rauskommen. Mal nächstes Jahr.
War ja in den USA auch, genau. Ja.
Versprochen. Staffing Pro, Absco Awards ist gesetzt. Ich schicke dir den Termin.
Ja, schick den mal.
Ich blocke den direkt
sehr
raus.
Gut. Danke.
Okay, Schnellfragerunde. Keine ausschweifenden Antworten, ja, nein oder die Frage, die ich vorgebe. Verstanden?
Ja.
Work life oder work life?
Also, come on, also das habe ich ja gerade...
Sag
ja
Work Harmony,
okay. Ja.
Ja, also ich war darauf nicht vorbereitet. Was ist der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast?
Never give up.
Welche Vertragsart schlägt in dein Herz?
Contracting.
Warst du jemals Top-Biller? Haben wir beantwortet. Ja. Wie oft?
Viele Male.
Intrinsisch oder extrinsisch motiviert?
Intrinsisch.
Hunter oder Farmer?
Hunter.
Allein gewinnen oder im Team?
Team.
Darf sich der Zuhörer unter dem Stichwort Podcast mit dir vernetzen?
Absolut.
Dann mach das jetzt. Remote oder im Office?
Office.
Was steht bei eurer Firma an erster Stelle? Kosten, Zeit oder Qualität?
Qualität.
Eure Kultur ist modern, zeitgemäß oder altmodisch?
Modern.
Ihr seid zurückhaltend oder progressiv?
Progressiv.
Und Wachstum ist bei euch organisch oder anorganisch, also Buy oder Build?
Organisch.
Was ist dein Lieblings-Recruitment-Spruch?
We can always do better.
Stimmt. Was ist das größte Missverständnis über unsere Staffing-Branche?
Das größte Missverständnis, dass es nur schwarze Schafe gibt. Es gibt ganz tolle Unternehmen im Staffing-Bereich. Wenn jeder einen super Job macht, dann würde es da, glaube ich, weniger negative Vibes von Menschen geben.
Unsere Branche ist ein Baby, Kleinkind, Jugendlicher, Erwachsener oder Rentner?
Jugendlicher.
Wir sind untereinander kompetitiv, kollegial oder cutthroat?
Untereinander bei uns, bei der Firma oder
in der Branche?
Kompetitiv.
Oliver, damit sind wir am Ende der Schnellfragerunde angekommen. Ich gebe ja jedem Gast nochmal die Chance, ein Statement oder eine Message über den Äther rauszuschicken. Was willst du unseren Zuhörenden sagen?
Ja, also es ist eine großartige Branche, die Staffing-Branche. Carecruiting ist ein echt cooles Unternehmen. Vernetzt euch gerne mit mir und freue mich, wenn wir weiter wachsen, gemeinsam als Branche, und freue mich auf die nächsten persönlichen Austausche dann hier auch in Deutschland.
Schön. Vielen Dank, Oliver. Wir sind schon wieder am Ende unserer heutigen Sendung angekommen. Danke, dass du zu Besuch warst, Oliver. Danke, liebe Zuhörenden, dass ihr bis jetzt bei uns geblieben seid. In 2 Wochen gibt es uns wieder. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst uns eine positive Nachricht. Schreibt einen LinkedIn-Post, empfehlt uns weiter, gibt uns eine Sternebewertung. Ich wünsche euch viel Spaß im Vertrieb, macht viele Abschlüsse, und wenn es gerade schlechte Zeiten sind, ist die Antwort doppelt so stark arbeiten und nicht den Kopf in den Sand stecken. Gruß geht's, raus an euch, macht's gut, tschüss, servus.
Servus, ciao.
Das war schon wieder mit unserer heutigen Podcast-Folge Recruitment on the Road, dem Staffing-Podcast von ABSCO Deutschland. Produziert mit freundlicher Unterstützung der Lennox Group.